Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Vertrauen ist der Anfang von allem. Und das war mal der Werbeslogan der Deutschen Bank Mitte der 90er Jahre. Daran erinnere ich mich noch dunkel, das sei zugegeben. Und das klingt heute ein bisschen, also dieser Werbeslogan, wie Satire. An der Botschaft selbst ist aber natürlich viel Wahres dran. Und damit begrüße ich ganz herzlich alle, die uns heute wieder zuhören, zu einer neuen Folge. Ich bin Andrea Gerhardt und freue mich, dass ich heute gemeinsam mit Frank Ferchau über das Thema Vertrauen sprechen kann. Und damit sage ich herzlich willkommen in dieser neuen Folge, lieber Frank.
Ja, hallo, lieber Andrea. Ja, in der Tat, Vertrauen ist ein, wie ich finde, gigaspannendes Thema, weil essentiell. Und zwar sowohl im Privat- als auch im Arbeitsleben. Also es betrifft uns überall.
Es betrifft uns überall und deswegen haben wir uns auch verschiedene Punkte rausgesucht, wie wir uns dem Thema Vertrauen nähern wollen. Wir wollen auch über das Thema Vertrauen im internationalen Kontext natürlich sprechen, aber auch über das Thema Checken versus Vertrauen, also wie man das Ganze auch richtig ausbalanciert. Und da freue ich mich jetzt sehr auf diese spannende Folge mit dir. Ich habe eben diesen Slogan gebracht: Vertrauen ist der Anfang von allem. Was sagst du dazu?
Den unterschreibe ich sofort. Aber in dem Slogan steckt auch das wichtige Wort eben Anfang drin. Es beginnt etwas, eine gemeinsame Reise, eine Beziehung, ein Arbeitsverhältnis. Und nach dem Anfang geht es eben weiter. Da muss immer wieder das Gefühl erarbeitet werden, das Vertrauen gerechtfertigt werden. Es gibt eben in meinen Augen kein blindes Vertrauen, sondern es bedarf immer wieder kontinuierlich der Beweisführung. Und mir ist eben im Laufe meines Berufslebens klar geworden, dass das Vertrauen jeden Tag erarbeitet werden muss und dass man das als Unternehmer, als Kollege oder auch im Wirtschaftsleben in der Firma insgesamt zu gewährleisten hat.
Ist es denn so, dass du sagen würdest, es ist definitiv anzuraten, im beruflichen Kontext einen Vertrauensvorschuss zu geben? Ich würde ja fast sagen, ohne den geht's gar nicht.
Ja, das ist genau so. Es geht gar nicht anders. Denn Unternehmen gehen ja in jeder Form der Zusammenarbeit, sei es also mit dem Lieferanten, mit den Kunden oder auch mit neuen Kolleginnen, sei es aber auch bei Innovation, immer wieder ein Vertrauensvorschuss ein. Vertrauensvorschuss ist sozusagen der Treiber des gesamten Geschäftslebens. Und dann sind wir wieder beim Startpunkt, vom Anfang. Eben Vertrauen in der Zusammenarbeit muss jeden Tag neu gerechtfertigt und bewiesen werden. Du kannst dich darauf nicht ausruhen, so zwei nach dem Motto, einmal Vertrauensvorschuss gegeben und dann hält der dein Leben lang, sondern es klappt eben nur so lange, solange es keine Enttäuschungen gibt. Weil immer dann, wenn es Enttäuschungen geben sollte, dann wird es auf einmal etwas schwieriger.
Ja, schwierig ist an der Stelle ein gutes Stichwort, denn ich habe wieder ein Zitat für dich mitgebracht. Es stammt von Klaus Schwab, dem Gründer und geschäftsführenden Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und er schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeit Online Folgendes.
Die Wiederherstellung des Vertrauens in unsere Zukunft ist von größter Bedeutung. Die Frage ist nur, wo man angesichts der heutigen komplexen Umstände anfangen soll.
Ja, da kann man dem guten Mann, glaube ich, nur recht geben. Gespürt ist es so, dass der Vertrauensverlust in Politik, aber auch in die Wirtschaft und in die Zukunft generell in vielen Teilen unserer Gesellschaft eklatant ist. Ich meine, es gab 2023 eine Umfrage zu diesem Thema und die Ergebnisse waren absolut frappierend. Wenn ich mich recht erinnere, dann gaben tatsächlich 50% der Befragten an, dass Deutschland in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören wird. So viel Pessimismus finde ich dann schon bemerkenswert.
Also spielst du da gerade auf das Thema des Wohlstandsverlusts an? Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, ich glaube, es geht weniger darum, wo Deutschland sozusagen im Rahmen des Rankings der führenden Wirtschaftsnationen gelistet ist, sondern es geht eben darum, an den Glauben, ja, neudeutsch Confidence Level, dass der Wohlstand, den sich Deutschland in den letzten 60, 70 Jahren erarbeitet hat, auch tatsächlich so in die Zukunft 1:1 transferierbar ist.
Okay, verstehe. Also die Zahlen, die du eben genannt hast, die spielen ja auf die Allensbach-Umfrage aus 2023 an. Und in Vorbereitung auf unsere Sendung heute habe ich mir das auch nochmal genauer angeschaut und ein paar Notizen mir aufgeschrieben. Und die Studie packen wir natürlich auch direkt in die Shownotes, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer, also ihr, euch diese Ergebnisse einmal anschauen könnt. Also wenn ich mir diese Umfragewerte anschaue, dann sind diese im Vergleich zum Jahr davor drastisch weiter gesunken. In der vorigen Studie sahen erst 30% der Befragten schwarz im Hinblick auf Deutschlands führende Rolle in der Wirtschaft. Und Klaus Schwab fragt ja, wo wir anfangen sollen. Und was ist da deine Antwort für ihn?
Naja, soweit ich das in Erinnerung habe, spricht er davon, dass man vor lauter Komplexität der aktuellen Umstände nicht weiß, wo man anfangen soll. Und da kann ich als Ingenieur, der ja gerne in Prozessen denkt, nur raten, komplizierte Dinge erst einmal zu vereinfachen und auf eine kleinere, greifbarere Ebene runterbrechen. Also, was meine ich damit? Dass man, wenn man zum Beispiel einen Produktionsprozess hat, dass man dann sagt, ich segmentiere diesen Produktionsprozess und schaue mir dann im Detail die einzelnen kleineren Schritte an und fokussiere mich meinetwegen auf die Schnittstellen. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, diese einzelnen Abschnitte über KPIs, den Erfolg der einzelnen Abschnitte messbar zu machen. Also es geht darum, Komplexität rauszunehmen, indem man Dimensionen aus der Betrachtung herausnimmt, die in dem Moment eben nicht interessant sind. Aber wichtig ist dabei, in meinen Augen, dass wir zunächst mal bei uns selbst anfangen. Wir geben unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern natürlich einen Vertrauensvorschuss. Ja, sie diese innerhalb von Projekten den nötigen Freiraum bekommen, um innovativ arbeiten zu können. Und natürlich geben wir den Kolleginnen und Kollegen, auch mir, den Vertrauensvorschuss, dass ich die Geschicke des Unternehmens vernünftig leite. Vertrauen ist also ganz individuell zum Schluss. Das kann man ganz schwierig generalisieren. Und es ist aber keine Einbahnstraße. Im Unternehmeralltag ist es immer auch ein bisschen ein Trust but Check. Übersetzt, Vertrauen ist gut, aber die Belegbarkeit von eingehaltenem Vertrauen fördert sozusagen das Vertrauen von morgen. Das ist ein gegenseitiges Liefern von Vertrauen und eben ein emotionales Geschäft auf Gegenseitigkeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen und den Vorgesetzten und andersherum. Nichts anderes ist es in meinen Augen auch im größeren Volumen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Politik oder zwischen Wirtschaft und Politik.
Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Punkt der Politik stehen, denn da ist absolut zu spüren, dass in der breiten Masse der Gesellschaft ein Vertrauensverlust da ist. Wie kann man dem am besten begegnen, Frank?
Ja, ich glaube, dass die Kommunikation der zentrale Schlüssel ist. Am Ende, glaube ich, Andrea, geht es doch immer darum, dieses Management of Expectations vernünftig durchzuführen. Also mit realistischen Zielen arbeiten, die auf Daten und Fakten beruhen, die man auch belegen kann. Die ich aber davor gut miteinander abgewogen habe. So, und dann eben kommunizieren. Ja, Klarheit für alle schaffen, heißt im Endeffekt aber auch Vertrauensbandbreite durch dieses Management of Expectations normieren, damit eben alle ein gleiches Verständnis davon haben, wie der Erfolg dann letztendlich aussieht. Ja, mein Rat dazu ist eben, keine Luftschlösser zu bauen, bei denen die Menschen durch zu hohe Erwartungen in die falsche Richtung geführt werden, sondern eben mit realistisch planbaren Zielen arbeiten. Und das gilt natürlich für Unternehmen genauso wie in jeder Beziehung zwischen Menschen und natürlich in der Politik eben auch. Also kommunikative Klarheit hilft, Vertrauen zu gewinnen und nachhaltig zu entwickeln. Ich gebe dir ein paar Beispiele, wo das in meinen Augen nicht so toll gelaufen ist. Das Thema das Volumen an Bürgergeld beziehen, es ist das Thema Wohnungsbau oder auch das Thema Kita-Betreuungsvolumen. Das sind alles Themen, die die Menschen jeden Tag spüren und wo offensichtlich die Politik in einem ganz anderen Sphären unterwegs ist als die Realität eines jeden Tages. Okay, du erinnerst dich vielleicht an dieses Kuba-Beispiel, ne, wo an den Wänden überall welche fantastischen Lebenswirklichkeiten die Revolution, die Menschen in Kuba führen wird und dass das eben nicht der Fall ist. Und in meinen Augen entwickeln wir uns zumindest in Deutschland in Teil in eine Richtung der Kubanisierung dieser Politik.
Also ich halte hier mal fest, Stichwort Bürgergeld, Stichwort Wohnraum, Kita, Plätze, das ist sozusagen von der Top-Kommunikation zur Flop-Kommunikation dann abgedriftet. Aber die Probleme können wir an der Stelle nicht lösen. Ich würde sagen, wir weiten unseren Blick deswegen etwas, denn das ganze Thema ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern laut des Democracy Perception Index ist es ein Problem unter anderem auch in Europa. Auch diesen Index findet ihr natürlich in den Shownotes und könnt euch das genauer angucken. Die internationale Studie untersucht seit 2018 die Demokratiewahrnehmung vieler Länder. Und ein Ergebnis ist, dass die Menschen in demokratischen Staaten in Europa den Wert von Demokratie aktuell sehr hoch bemessen. Der Blick auf die tatsächliche Umsetzung jedoch sehr negativ ausfällt. Und das ist ja schon sehr alarmierend, wie ich finde. Wie erlebst du das denn im Ausland, Frank?
Ist immer das Tolle bei internationalen Projekten ist natürlich, dass sie insgesamt von allen Beteiligten als hochgradig attraktiv empfunden werden. Aber die kulturellen und die sprachlichen Barrieren stellen einen doch vor einige Herausforderungen. So, das heißt, du brauchst eben umsetzbare Spielregeln im Rahmen dieses Management of Expectations, um einheitliches Vertrauen zu realisieren. Und das eben muss funktionieren, ganz unabhängig davon, wie jemand sozialisiert wurde. So, und meine Erfahrung ist, dass natürlich die Kultur in den einzelnen Ländern unterschiedlich ist, aber dass die Art und Weise, wie Menschen vertrauensbildende Maßnahmen in Projekten empfinden, im Grunde international überall gleich ist. Das ist auf der einen Seite eben aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Herkunft immer wieder spannend, aber eben auch super herausfordernd.
Das glaube ich sofort, denn auch ich bin ja schon in einigen Ländern gewesen und rumgereist und man merkt natürlich auch im Urlaub, zum Beispiel in Südeuropa oder in anderen europäischen Kulturräumen, dass da ein bisschen was anders tickt und es anders läuft. Da brauchst du ein Wissen, wie jemand aus einem anderen Kulturraum zum Beispiel kommuniziert oder welche gesellschaftlichen Normen es gibt. Du kennst dich da ja mit den Feinheiten aus. Ich denke, das ganze Thema hat auch was mit Respekt zu tun, oder?
Absolut. Ne? Also es ist, wie gesagt, super, super spannend. Aber nicht überall ist es so, dass zum Beispiel deutsche Pünktlichkeit als hochgradig attraktiv, sondern zum Teil eben vielleicht auch als etwas nervig empfunden wird. Oder auch die hierarchiefreie Kommunikation in unserem Unternehmen nicht in allen Ländern zunächst mal, ich sag mal, ungeübt auf Gegenliebe stößt. Da muss man sich wirklich vorher ein bisschen klug machen, um eben Fettnäpfchen zu vermeiden.
Okay, also hast du da vielleicht ein konkretes, anfassbareres Beispiel für uns, was dir einfällt?
Naja, zum Beispiel habe ich mich in Frankreich mal neben einen IT-Kollegen gesetzt, ja, und den sozusagen direkt befragt, wie er denn sozusagen mit unserer IT-Ausstattung zurechtkommt und so weiter und so fort. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass es extrem unüblich ist, keine Ahnung, 5 Hierarchieebenen als Patron zu überspringen und sich direkt mit ganz praktischen Fragen des täglichen Arbeitslebens zu beschäftigen und damit dann den Kollegen erstmal sozusagen in den Dialog zu gehen. Das war für die Kollegen in Frankreich zunächst mal, aber es ist auch schon eine Zeit lang her, etwas ungeübt. Und ich glaube, das würde ich heute so nicht mehr machen, würde ich mich erstmal informieren, ob das etwas ist, was man so in diesem Land typischerweise so tut.
Interessant. Also das ist natürlich sehr, sehr spannend, vor allem, weil dir dann danach jemand gesagt hat, oh, passen Sie mal auf, Herr Ferchau, das war ein bisschen too much oder wie kann ich das verstehen?
Ja, genau. Aber das inzwischen mache ich das auch immer, ne? Und frage immer, was sind so die Grenzen an zum Beispiel auch an hierarchieübergreifendem Kontakt? Gibt es etwas, was man beachten soll? Auch wie sind die Kollegen da unterwegs?
Mhm. Ich gehe da nochmal rein, weil eine Sache interessiert mich natürlich total. Es gibt Sachen, die sind verhandelbar und es gibt Sachen, die sind nicht verhandelbar. Mhm. Zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich habe dich ja schon ganz gut hier kennengelernt in unseren Gesprächen, das Thema Qualität. Also wie stehst du dazu?
Ja, das ist das zentrale Thema, aber das ist das Gute auch im Bereich der Technik, weil zum Schluss brauchst du ja immer am Ende des Projekts etwas, was funktioniert. Und das ist eben nicht verhandelbar. Kultur, Internationalität, hin oder her, zum Schluss muss es eben funktionieren. Und das ist das Gute, egal ob du in Santander, in Madrid, in Paris oder in Warschau studierst, die Grundlagen der Technik sind überall die gleichen. Und wenn es um Zahlen und Prozesse geht, auf dem Weg zur richtigen Lösung, dann gibt es eben zum Schluss keinen Interpretationsspielraum. Und mein Verständnis ist, dass der internationale Austausch in übergreifenden Projekten auch dadurch deutlich einfacher geworden ist, dass die Tools, mit denen diese internationalen Projekte realisiert werden, ob das Power BI ist, ob das Salesforce ist, ob das SAP ist und so weiter und so fort, die sind inzwischen so verbreitet und wirken wie eine Art Gleichmacher in den Projektmanagement-Qualitätssicherungsperspektiven, sodass es da im internationalen Kontext wenig Auseinandersetzungen gibt. Das ist wirklich wunderbar. Und vielleicht kann man an der Ecke den Amerikanern auch mal ein bisschen dankbar sein, dass sie das Leben internationaler Projektzusammenarbeit ein bisschen einfacher gestaltet haben.
Total interessant. Was ich auch noch als einen interessanten Punkt erachte, ist das ganze Thema, dass ja auch etablierte weltweite Marken einen Vertrauensvorschuss bei den Endverbraucherinnen und Verbrauchern genießen. Und das ist eben sicherlich nicht so leicht, den dauerhaft aufrechtzuerhalten, vor allem, wenn nicht nur an einem einzelnen Standort produziert wird, oder?
Das ist eine Giga-Herausforderung, wie das realisiert wird und das Vertrauen in die Marke auf Dauer zu rechtfertigen. Airbus ist ein tolles Beispiel, wie das wirklich länderübergreifend in Europa perfekt funktioniert. Und es ist eben dieses lückenlose prozessuale Abbilden und Qualitätsmanagement von Produktion und Engineering-Prozessen, die in meinen Augen unglaublich gut in dieser Firma als eigener Qualitätsstandard etabliert sind. Aber auch dort gilt eben, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser oder eben in meinen Augen feiner formuliert, Trust but check.
Trust but check ist ein super Punkt, den du da machst. Wir wollen auch ein bisschen ja über das Thema Kontrolle versus Vertrauen sprechen und wie man diese eben richtig ausbalanciert. Und beim Stichwort Kontrolle, da ist doch wieder ein schönes Zitat über meinen Weg gelaufen und zwar von einer Frau, die Führungskräfte trainiert. Sie heißt Karin Lausch und hat in einem Interview mit dem Fachmagazin T3N Digital Pioneers Folgendes gesagt.
Kontrolle sorgt nicht für Ordnung. Sie führt auch zu Fake Work, also Arbeit, die zwar das System befriedigt, aber weniger zur Wertschöpfung beiträgt, weil wir vor lauter Misstrauen überbürokratisieren.
Das ist immer die Gefahr, wenn der Kontrollaspekt überproportional ausgeprägt ist oder eben auch nicht erläutert wird. Persönlich mag ich dieses Wort Kontrolle auch nicht so gerne. Wie gesagt, ich spreche lieber von Trust but Check. Und man muss auch differenzieren. Also zum Beispiel beim Bau eines Kernkraftwerks muss man dieses Thema des Checks der Qualitätssicherung sicherlich anders implementieren als in einem Startup. Die gleiche Bürokratie, die gleichen Qualitätssicherungsmechanismen angewandt auf ein Startup würden mit Sicherheit dazu führen, dass das Startup eben nie die Phase des Startups überwindet. Also von daher muss man immer gucken und abwägen, wie viel Freiraum gebe ich, wie viel ist notwendig, um überhaupt das unternehmerische Ziel zu erreichen. Also mit Blick auf Innovation, ja, sollten wir dieses Thema Check oder Kontrolle, wie auch immer, etwas lockerer zur Anwendung kommen lassen und wo das zum Beispiel auch par excellence gelingt. Diese Differenzierung der unterschiedlichen Qualitäts- und Kontrollmechanismen ist in meinen Augen in den USA und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die meisten Zukunftstechnologien eben aus den USA kommen.
Warum sind die USA uns da einen Schritt voraus?
Ich glaube, dass die USA einen ganz anderen Ansatz haben mit der Vorstellung der schöpferischen Zerstörung. Immer wenn hier in Deutschland, in Europa weiß ich nicht so genau, aber Deutschland ganz bestimmt Unternehmen zumachen, ja, Branchen und Deutschland verlassen, kriegt das sofort diesen Aspekt der Weltuntergangsstimmung. Dabei ist das Loslassen auch immer ein Anfang von etwas Neuem. Und wir müssen in meinen Augen stärker dazu kommen, dass wir eben diesen Aspekt dieses etwas Neues viel stärker betrachten und dem mehr Boden geben. Und das machen die USA eben exzellent. Und wenn man sich überlegt, wo die ganzen Unternehmen, neuen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie gerade herkommen, in Deutschland nur SAP von Weltrang oder jetzt gerade im Bereich AI, KI, das wird alles aus den USA dominiert. Es gibt nur ein Thema, wo ich gerade sage, pass mal auf, das blinkt jedem Deutschen gerade, kommt das ins Gedächtnis, das war BioNTech, aber gerne etwas mehr davon.
Gerne mehr davon und gerne auch anfangen. Da hast du schön die Klammer auch nochmal zum Anfang gesetzt, lieber Frank. Vielen Dank, das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass wir da noch viel reißen können. Mehr Vertrauen ist aus meiner Sicht auf jeden Fall genau die richtige Haltung. Und dafür muss man sich natürlich auch trauen, denn das steckt natürlich auch da drin in diesem Wort. Also danke dir wie immer für diesen inspirierenden Austausch.
Ja, sehr gerne, lieber Andrea. Jetzt, wo wir so am Schluss unserer Folge sind, da ist mir noch eine Sache eben ganz wichtig zu erwähnen. Vertrauen zu schaffen ist nicht nur die Aufgabe der Politik, sondern eben von uns allen. Wir alle sollten Vertrauen in die Zukunft haben und dem Standort Deutschland und den Macherinnen und Machern von morgen einen Vertrauensvorschuss geben. Genau darum geht es. Ein Vertrauensvorschuss, darüber haben wir heute gesprochen, geben, weil ich bin überzeugt, sie werden uns eben nicht enttäuschen.
Aus Klartext Wirtschaft wird dann an dieser Stelle Klartext Gesellschaft. Vielen Dank, Frank. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Nur noch eins. Wir freuen uns natürlich immer über Kommentare und Feedback zu unserem Podcast. Und nehmt euch also gerne die Zeit und abonniert auch unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Einschalten lohnt sich.
Genauso ist es. Also einschalten.
Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen. Überall, wo es Podcasts gibt.